In der Tat, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte, die heute über diesen Sonntag steht und die uns durch diesen besonderen Gottesdienst begleitet. Und wir hören sie in ganz unterschiedlichen Situationen. Wir hören sie mit ganz unterschiedlichem Herzen und Ohren und sehen sie vielleicht auch eben mit ganz unterschiedlichen Augen, je nachdem, aus was für einer Situation du gerade kommst. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal liest man so Bibelgeschichten oder hört sie und denkt so, wow, da wäre ich auch dabei gewesen. Das hätte ich gerne miterlebt. Und so geht es mir bei dieser Geschichte auch. Es ist ja wirklich auch keine unbekannte Geschichte. Übrigens die einzige Geschichte im ganzen Neuen Testament, die von allen vier Evangelisten erzählt wird. Keine Geschichte im Neuen Testament, die von allen vier Evangelisten erzählt wird. Nur diese hier. Und zu Recht hat sie so einen besonderen Platz im Neuen Testament. Und so ging es mir auch bei dieser Geschichte, dass ich gedacht habe, wow, Thomas, da wäre ich gern dabei gewesen. Das hätte ich gern erlebt, wie 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt, satt werden von 5 Broten und 2 Fischen, weil Jesus gebetet hat. Und Jesus nimmt die Jünger mit hinein in dieses Wunder. Sie sind Teil davon. Die Brote und Fische, während sie austeilen, sagen, geschieht das Wunder, während sie austeilen. Und sie erleben das. Und sie erleben das nicht umsonst, denn sie sind wichtige Multiplikatoren in der Geschichte der Kirche. Aus diesen 12 Männern, natürlich noch gibt es auch einen viel weiteren Kreis, wo dann auch Frauen dabei sind, entsteht die Kirche Jesu Christi. Mit diesen 12 Männern angefangen im Kern, baut Jesus seine Gemeinde und entsteht die Kirchengeschichte, auf deren Fundament wir stehen. Wow, da wäre ich gerne dabei genommen. Jesus nimmt sie so mit hinein in dieses Wunder. Und vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal denkst, ja, ich wäre auch schon gerne mit dabei, wenn Gott sein Reich baut oder wenn solche Sachen passieren. Und ich bin auch dabei und bin bereit auch zu investieren, aber momentan ist es gerade nicht so passend und momentan gibt es mein Leben oder meine Lebenssituation eigentlich nicht unbedingt her, dass ich mich auch von Jesus mit hineinnehmen lasse, wenn er sein Reich baut. Das begegnet mir auch mal wieder, dass Leute mir sagen, ja Thomas, da wäre ich ja gerne dabei, wenn Gott sein Reich baut, aber weißt du, wenn ich gerade mein Leben sehe oder wenn du mein Leben kennen würdest, näher kennen würdest, meinen Terminkalender, die vielen offenen Fragen, die es da gerade gibt, dann weißt du, dass das im Moment bei mir so nicht möglich ist. Und das bringt mich zu der Frage, welche Voraussetzungen müssen wir eigentlich mitbringen, damit Jesus uns mit hineinnimmt, wenn er dabei ist, sein Reich zu bauen. Wie stark müssen eigentlich unsere geistlichen Muskeln sein? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich wäre da eigentlich auch gern dabei, aber weißt du, mein Gebetsleben und mein geistlicher Tank, der ist eigentlich gerade eher ziemlich im Reservebereich, wenn überhaupt. Und wenn dieser Tank und diese geistlichen Muskeln wieder gewachsen sind, ja, dann bin ich gern dabei. Dann sage ich gerne, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, wo willst du mich mit hineinnehmen in dein Wunder? Oder wenn du sagst, vielleicht, ja, mein Glaube müsste stärker sein. Oder mein Leben müsste geordneter sein. Da gibt es gerade so viele offene Fragen. Ja, und dann haben wir ja noch, sind wir ja mittendrin in einer Pandemie oder wieder neu drin und es ist anstrengend und es ist mühsam und wir haben vielleicht auch gedacht, na jetzt wird es irgendwann im Herbst, es wird wieder besser, aber nein, wir erleben, es wird gerade alles wieder schlimmer und wir sind müde geworden. Wir sind ausgelaugt und das Leben ist anstrengend. Und du sagst, wenn das mal alles wieder normal wird, ja dann herzlich gerne, hebe ich auch meine Hand und sage, Herr, hier bin ich, wo willst du mich beteiligen? Bei deinem Reich. Welche Voraussetzungen haben eigentlich die Jünger mitgebracht in dieser Geschichte? Sie kommen zurück von ihrem ersten Missionseinsatz. Jesus hat sie zu zweit ausgesandt. Sie machen ihre ersten Erfahrungen. Gute Erfahrungen und manche Erfahrungen, die sie auch durcheinander bringen, wo sie ihre Fragen haben, wo Dinge erst nochmal geordnet werden. Und sie kommen zurück und sie sind müde und sie haben Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du müde bist, und wenn du Hunger hast, du hast eben meine Familie angesprochen, fragt meine Kinder, wie ist das mit dem Thomas, wenn er müde ist und Hunger hat? Schwierig, schwierig. Und es mit müden und hungrigen Jüngern
Es ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um mal für Jesus oder für sie, um zu sagen, hey, wo geht's hin in das nächste Abenteuer? Und das ist mein erster Gedanke für dich heute Morgen, oder mein erster Gedanke aus dieser Geschichte. Es kommt nicht auf uns an und auf unsere Umstände. Und ob wir meinen, unsere Muskeln und unser Glaube, unsere geistlichen Muskeln, unser Glaube ist gerade stark genug dafür, dass uns Jesus mit hineinnimmt in den Bau seines Reiches. Es kommt nicht auf dich an und wie geordnet oder ungeordnet dein Leben gerade ist. Es kommt nicht auf dich an und wie sehr du vielleicht gerade erlebst, dass immer wieder neu alte Dinge hochbrechen, die du eigentlich schon lange geglaubt hast, überwunden zu haben. Es kommt nicht auf dich zuerst an, sondern dass du auf Jesus Christus schaust. Den Herrn, den Hirten, den König, den Hausvater, als der sich hier in dieser Geschichte zeigt. Vor 2 Wochen hatten wir ein Meeting mit internationalen Leitern aus der ganzen Welt. Und wir haben gebetet und nachgedacht und Berichte gehört über die Situation weltweit. Und wir hatten einen Pastor und den Leiter der Freien Evangelischen Gemeinden oder Covenant Church, das ist eine Partnerkirche auch im internationalen Bund Freie Evangelische Gemeinden, der Leiter der Gemeinden im Südsudan und in Äthiopien. 425 Gemeinden ungefähr gehören zu diesem Gemeindebund im Südsudan und in Äthiopien. Das ist einer der jüngsten Länder weltweit, 2011 glaube ich, entstanden und auch gleichzeitig eines der ärmsten Länder aktuell weltweit. Und er erzählt seine Gemeinden, wir haben ihn gefragt, was hilft dir, was hilft euch gerade in dieser Krise durchzugehen als Gemeinde? Was beschäftigt euch? Er hat erzählt von, dass über fast die meisten Gemeinden sind Gemeinden, die gerade in Flüchtlingscamps ihr Zuhause haben. Und er hat dann so erzählt, ja, wisst ihr, dann kam der Bürgerkrieg 2013. Seitdem ist mehr oder weniger Bürgerkrieg im Südsudan. Über 2 Millionen Menschen haben das Land verlassen und sind geflohen in Nachbarländern. 400.000 sind gestorben. Dann kam die Hungersnot. Dann kamen neue ethnische Konflikte, die aufgekommen sind. Dann kam die Flutkatastrophe. Und dann kam die Heuschreckenplage. Und dann kam Corona. Und so erzählt er einfach eine Krise, zweite Krise, dritte Krise, vierte Krise. Was machen wir als Gemeinden in dieser Krise? We preach the gospel of God. We preach and we stand for the love of God. Wir stehen dafür ein, auch jetzt die Liebe Gottes zu predigen in Wort und Tat. Und er hat erzählt, was sie tun. Und wir waren alle, gerade wir Leiter aus der westlichen Welt, wir waren alle echt platt. Wie er zuversichtlich, an Gott festhaltend, einfach diese Krisen aufgezählt hat. Und naja, Corona ist auch eine davon. Aber wir halten fest an Gott. Und damit will ich nicht sagen, das, was wir gerade erleben oder das, was du gerade erlebst und die Themen, durch die du gerade gehst, sind irgendwie klein. Ich will die nicht klein machen, sondern ich will einfach eine andere Perspektive daneben stellen und sagen, was wir von der Kirche des Südens lernen können, gerade in diesen Tagen und diesen Monaten, ist gewaltig. Was wir von der Krise oder von der Kirche des Südens lernen können, übrigens weit mehr als 2/3 der Christenheit weltweit lebt im globalen Süden. Wir können so viel lernen. Eine Theologie des Leidens. An Gott festhalten, auch mitten in Krisen. Wir können so viel voneinander lernen. Von der ist Mission ja schon lange keine Einbahnstraße mehr, sondern eine weltweite Verbindung von Kirchen, Christen und Gemeinden, beim gemeinsamen Unterwegssein, wenn es darum geht, Gottes Reich zu bauen. Und unsere Talente und unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen, Gaben und Gebete zusammenzuwerfen. Und zu schauen, was können wir tun an diesem Ort, damit Gottes Reich sichtbar wird. So, mein erster Impuls von diesem Bibeltext an dich, an euch ist, schaut nicht auf euch, sondern auf Jesus Christus. Schau nicht auf dich, auf deine kleine Kraft und das, was uns gerade ausbremst, sondern schau auf Jesus Christus, der uns hineinnimmt, wenn es darum geht, sein Reich zu entwickeln. Und das Zweite, das ist ja auch irgendwie auf der einen Seite berührend und dann auch wieder erschreckend. Die Jünger kommen, sehen, ja, Jesus sieht die Jünger, sie sind müde, sie haben Hunger, sie brauchen Pause. Und Jesus will ihnen diese Pause gönnen. Er sagt, Komm, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt, Vers 31, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Und Jesus sieht, seine Jünger brauchen jetzt Ruhe, sie brauchen eine Auszeit, sie brauchen Sortierung und er möchte ihnen das gönnen. Und sie fahren los und dann Jesus sozusagen mit auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit, die Leute bekommen mit, wo es hingehen soll, sie sind noch auf dem Landweg vor ihnen dort und wieder eine riesige Menge und Jesus ändert seine Pläne. Eben noch so berührend, seelsorgerlich, fürsorglich für seine Menschen, für seine Jünger, für seine engsten Vertrauten und jetzt plötzlich werden die Pläne geändert. Was ist hier los? Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. So, Jesus sieht diese Menschen und es überkommt ihn ein tiefes Gefühl von Mitgefühl für diese Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und so ändert er seine Pläne. Übrigens, immer wenn Jesus am Neuen Testament diesen Begriff, der auch im Alten Testament ja schon sehr vertraut ist, des Hirten aufnimmt, dann ist das auch eine Selbstaussage über das, warum er gekommen ist. Im Alten Testament haben sich Hirten, Könige und Regierende gerne als Hirten bezeichnet und ihre Untergebenen als Schafe. Und im Alten Testament stehen an mancher Stelle, und bei euch, im Volk Israel, soll es nicht so sein. Jahwe ist euer Hirte. Und wenn Jesus dieses Bild des Hirten aufgreift im Neuen Testament, dann sagt er damit auch, mit euch, mit mir begegnet euch der Jahwe des Alten Testamentes. Mit mir gibt er seine Visitenkarte ab. Mit mir begegnet er euch. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem relativ spontanen und vielleicht auch mal irritierenden Plan, Änderung, die Jesus hier vornimmt. Was passiert hier? Und es hat mich erinnert an, du hast eben meine Frau angesprochen und dass wir 25 Jahre verheiratet ist und also wir hatten dieses Jahr silberne Hochzeit, so heißt es ja, silberne Hochzeit. Und dann spricht man ja drüber, wie hat alles angefangen, so, wir waren ziemlich jung, 17, ja, meine Tochter ist heute 17, da denke ich immer, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, ja, bis sie ihren ersten Freund nach Hause bringt. Wir waren jung, wir waren 17, ich weiß nicht, meine Frau ist Schweizerin, gibt es Schweizer hier in Augsburg, also jetzt hier unter uns heute Morgen? Nein, dann kann ich ja offen reden. Schweizer sind ja auch sehr traditionelle Leute, auch sehr intelligente Leute und auch sehr Jesus hingegebene Leute. So, ich habe mit 17 meine Frau kennengelernt auf so einer christlichen Freizeit, so einem Missionseinsatz. Und wie lernt man auf einer christlichen Freizeit eine Frau kennen? Man sucht die Nähe beim Tischtennis spielen, ja. Man sucht die Nähe beim Essen oder beim gemeinsamen Singen. So, zufällig hat man kein Buch dabei und man hat das Buch gemeinsam. Und dann, die Schweizer sind ja sehr schlaue Leute, wirklich sehr schlaue Leute. Da hat sie auch sofort spitz gekriegt und hat gesagt, du mit uns beiden, das gibt nichts. Mit uns beiden, das gibt nichts, es sei denn, du bist bereit, mit mir in die Mission zu gehen. Ich war 17. Solche tiefen Gedanken mit 17 können wahrscheinlich nur Schweizer haben. Aber ich wollte diese Frau. Also habe ich gesagt, ja, mit der Mission, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dass ich heute bei der Mission arbeite, ist ein bisschen Humor Gottes vielleicht. Später im Studium der Theologie habe ich dann den Joker gezogen, der auch immer super ist. Ich habe dann gesagt, Deutschland ist ja auch Missionsland. Ja, ist auch immer super, stimmt ja auch. Hast du vielleicht auch schon mal gezogen, den Joker. Du kriegst mich nur, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Ein Stück weit ist genau das die Message, die die Jünger hier bei Jesus erleben. Wenn ihr bei mir sein wollt, nah an meinem Herzen, am Herzschlag Gottes, da hast du eben von erzählt, dann seid mit mir da, wo die Menschen sind, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Wenn du Sehnsucht hast, im Glauben zu wachsen, wenn du Sehnsucht hast nach Wurzeln im Glauben, nach wetterfesten Wurzeln, wenn du Sehnsucht hast, nach Erfahrungen zu machen mit Jesus, dann sei mit ihm da, wo sein Herz schlägt, bei den Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und das ist das, was die Jünger hier bei Jesus erleben. Und das ist eine wichtige Lektion, es ist eine wichtige Geschichte, denn sie sind später die Leiter und die ersten Missionare und Gemeindegründer der Kirchengeschichte. Nach dem Motto, Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Wenn du heute Morgen alles vergisst, dann nimm doch diesen Satz mit. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben, denn es ist seine Welt und er ist in dieser seiner Welt unterwegs. Und er nimmt dich mit hinein. Na komm, ich brauche dich. Mit deinem Gebet. Ich will dir deinen Horizont weiten. Ich will dich gebrauchen mit deinen Ressourcen, mit deinem Blick, mit deiner Perspektive. Es ist auch jetzt, mitten in Corona-Zeiten, meine Welt. Und ich habe nicht aufgehört, die Verantwortung zu haben und die Verantwortung zu übernehmen. Bei allem, was da auch vielleicht manchmal struggelt oder wo wir damit strugglen, mit unserem Glauben das übereinzukriegen. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Und es ist das Beste für uns. Das Beste für unseren Glauben. Das Beste für unseren Glaubenswachstum. Das Beste für unsere Glaubenserfahrung. Und das all das, wo du gerade hindurchgehst, wo du auch vielleicht wirklich am Schwimmen bist. Dass Jesus dich an der Hand nimmt und sagt, ich will dich beteiligen, wenn ich dabei bin, mein Reich zu bauen. In Augsburg, in Deutschland und weltweit. Und ich will dir den Horizont dafür weiten. Und dann, ich liebe das ja, wenn die Jünger immer auch so praktisch, wenn das so praktisch erzählt wird, so ehrlich, irgendeiner kommt auf die Idee und sagt, ja, Jesus, es ist jetzt schon spät geworden. Weiß, wir haben auch immer noch Hunger, schickt doch die Leute weg, dass sie sich in den umliegenden Bauernhöfen was zu essen kaufen. Und dann kommt es mir fast vor, als wenn Jesus sagt, endlich kommt mal jemand auf die Idee und fragt mich, ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr, weil jetzt kommt etwas Wichtiges Neues, was ich euch beibringen will. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wie soll das gehen? Sollen wir die ganze Gemeindekasse plündern? Wir müssen doch auch nachhaltig denken, der nächste Anbau kommt bestimmt, die nächste Technikerweiterung will gemacht werden. Ja. Wie soll das gehen? Na, wie viel ist da? Geht, zählt nach. Und sie gehen und zählen 5 Brote, 2 Fische, nichts im Angesicht von 5000 Männern. Aber die Jünger haben irgendwie gelernt, wenn Jesus was sagt, dann ist man besser ruhig und wir tun das, was Jesus sagt. Und sie bringen ihm die 5 Brote und die 2 Fische. Und Jesus gibt nichts Neues, Geheimnisvolles von außen dazu, sondern er betet. Und er segnet die 5 Brote und 2 Fische. Und er gibt sie in die Hände der Jünger und sagt, geht los, verteilt es. Und während sie verteilen, geschieht das Wunder, dass es für alle reicht. Und Markus hatte überhaupt kein Interesse daran zu erzählen, wie das Wunder physisch passiert, sondern weil Jesus betet, der Hausvater, der Hirte. Und diese 5 Brote und 2 Fische segnet, reicht es am Ende für alle. So mitten in schwierigen, krassen Zeiten. Was ist das, wo Jesus dich auf heute Morgen auf die Schulter tippt und sagt, gib es mir, leg's mir hin. Zeit, Finanzen, Ideen, Kreativität, deine Liebe zum Sport, deine Liebe für Kochen, leg es mir hin. Leg's mir hin, auch deine Zweifel, auch das, was dir gerade Mühe macht mitten in der Corona-Zeit. Leg's mir hin, dein mangelnden Glauben, deine charakterlichen Schwächen, die vielleicht gerade jetzt nochmal neu zutage kommen, wo so manches mehr noch unter Druck gerät als sonst. Leg's mir hin und vertraue. Wenn wir gemeinsam beten, dann wird daraus Segen. Und es kommt nicht darauf an, ob du denkst, dass am Ende mit diesem Wenigen alles satt wird, sondern dass du es im Vertrauen Jesus hinlegst und dass er betet und der daraus Segen entstehen lässt. Für deine Familie, für deine Arbeit, für dein Homeoffice, für deinen Klassenraum, wo auch immer, was dein Lebensumfeld ist. Und auch Segen entstehen lässt, mitten in den, mit den offenen Fragen, die dich gerade beschäftigen. Und dann ein letzten Punkt aus diesem Text. Vielleicht ein sehr menschliche Frage, ein sehr menschlicher Gedanke. Vielleicht hast du den auch schon mal gedacht. Ja, ich habe verstanden, Jesus. Es geht dir um die Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Es geht dir um Mission. Es ist dein Herzschlag. Du bist unterwegs in Augsburg und weltweit, um Menschen zu dir zurückzulieben. Menschen, die dir verloren gegangen sind. Aber wenn ich dir da jetzt dabei mithelfe und wenn ich dir gebe, was ich habe, wenn ich das bisschen, was ich irgendwie habe, dir gebe und es in die Waagschale werfe, was ist dann mit mir? Was ist dann mit mir? Wird meine Seele am Ende satt werden? Werde ich satt werden, wenn ich dir gebe, was ich habe? Das ist ein sehr menschlicher Gedanke. Ich weiß, aber manchmal haben wir ja so Gedanken. Ich habe verstanden, Herr, du bist als Missionar, das ist dein Herzschlag, aber was ist mit mir? Es gibt einen Vers, einen Satz, es ist nur ein Satz, ein Vers, vielleicht ist es der kürzeste Vers im ganzen Neuen Testament, ich weiß es nicht, ich müsste es mal rauskriegen. Und er ist voller Evangelium. Er ist voller tiefem, schönen, kraftvollen Evangelium. Das ist der Vers 42. Und alle aßen und wurden satt. Und alle aßen und wurden satt. Auch die Jünger wurden satt. Auch die Jünger wurden satt. Und auch du wirst satt, wenn du Jesus das hingibst und das hinlegst, was du hast. Und ihm zur Verfügung stellst. Und sagst, hier, bitte, Herr, du darfst es haben. Darauf darf multiplikativer Segen entstehen für die Menschen um mich herum. Darauf darf multiplikativer Segen entstehen für dein Reich weltweit. Und alle aßen und wurden satt. Das ist ein Satz voller Evangelium in dieser Geschichte. Und den darfst du mitnehmen. Vielleicht ist es auch ein Satz, der gerade für dich heute Morgen wichtig ist. Und alle aßen und wurden satt. Du sitzt hier oder schaust gerade online zu, weil auch Jesus dich gesucht und gefunden hat mit allen deinen Ecken und Macken. Du sitzt hier, weil du auch von Jesus geliebtes Schaf bist, das seinen Hirten braucht und das seinen Hirten an der Seite hat. Wie viele Körbe blieben am Ende übrig? Was blieb am Ende übrig? 12 Körbe voll. Manchmal überliest man ja so Sachen. Man denkt, habe ich das schon mal in der Bibel gelesen? Aber ja, es steht hier, 12 Körbe voll blieben übrig. 12 große, fette Präsentkörbe. Ich weiß gar nicht, ob Präsentkörbe sind irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber hier in der Bibel, hier gab es sie noch. Ja? Also 12 Körbe sind übrig geblieben. Für jeden Jünger einen Korb. Was für eine Geschichte vom Segen Gottes, von der Fülle Gottes. Und es ist ein geistliches Prinzip bis heute, dass Gott uns beschenkt, dass Gott uns reich beschenkt mit Segen, wo wir uns beteiligen beim Bau seines Reiches. Und damit segne euch Gott, damit segne dich Gott, mitten in diesen krassen Zeiten, euch als Gemeinde, dass ihr zusammenwerft, was ihr habt, auch jetzt in dieser Zeit, die Gottes Liebe, von Gottes Liebe weitersagt. Gottes Liebe lebt und danach handelt in Wort und Tat. Und nicht wartet, bis irgendwann mal irgendwie wieder Normalität da ist, wie auch immer die denn aussieht. Und dass ihr jetzt die Zeit nutzt, mit dem, was euch Gott jetzt gegeben hat. Im Vertrauen auf Jesus und im Vertrauen, dass das, was du ihm hinlegst, dass daraus Segen wird. Für dich und andere. Gott segne euch. Amen. Wir haben einen Moment der Stille, stillen Gebets, vielleicht auch einen Moment für dich zu antworten auf Gottes Wort, das du gehört hast. Ich lade euch ein zum stillen Gebet oder einfach nochmal nachklingen lassen, was jetzt für dich wichtig geworden ist. Und Michael Bitzer wird dann die Zeit, die stille Zeit mit Gebet beenden.